Saul zieht in den Kampf. Eines Tages bekommt Saul eine schreckliche Nachricht. Die Ammoniter haben die Stadt Jabes belagert. Sie wollen allen Stadtbewohnern das rechte Auge ausstechen, damit sie nie wieder mit einem Bogen schießen können. Wie furchtbar ist diese Nachricht. Was soll Saul machen? Das wird nicht geschehen, ruft er laut. Kommt, Männer von Israel, wir ziehen in den Kampf. Er hackt ein paar Rinder in Stücke und sendet diese durch Boten in alle Städte. Wer nicht mit mir in den Kampf zieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen, sollen die Boten überall kundtun. Die Menschen erschrecken. Das ist eine klare Sprache, die Sprache eines Königs. Schnell laufen alle, denen es möglich ist, zu Saul, um als Soldaten mit ihm gegen die Ammoniter in den Kampf zu ziehen. 330.000 Männer sind bereit für den Kampf, angeführt von Saul. Die Fahnen flattern im Wind. Voller Mut ziehen sie nach Jabes. Die Ammoniter werden geschlagen und Jabes wird befreit. Jetzt kann es jeder sehen, dass Saul König ist. Außerdem erkennt Saul, dass der Herr den Sieg gegeben hat, und er bezeugt: Der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Als Saul gerade ein Jahr lang König ist, besetzen die Philister das Land. Mit einem mächtigen Heer nähern sie sich. Es erscheint als unmöglich, gegen sie zu kämpfen, denn Saul hat nur ein Heer von 3000 Mann. Der Rest ist nach Hause gegangen. Was soll man jetzt anfangen? Samuel hatte gesagt, dass Saul dort in Gilgal 7 Tage auf ihn warten solle, und dann werde er, der Prophet, das Opfer bringen. Die Soldaten verstecken sich vor lauter Angst in Höhlen oder ziehen sich ganz zurück. Und Saul wartet von Tag zu Tag auf Samuel. Aber die Zeit vergeht. Und der Diener Gottes kommt nicht. Der 7. Tag bricht schon an. Da wird Saul ungeduldig. Bringt mir das Brandopfer, befiehlt er. Und dann macht er etwas, was er gar nicht darf. Er opfert dem Herrn das Brandopfer. Das ist schlimm. Denn nur Samuel darf das tun, weil er ein Levit ist. Als er gerade fertig ist, dreht er sich um und blickt nochmal den Weg entlang. Und was sieht er in der Ferne? Dort nähert sich ein alter Mann. Es ist Samuel. Oh, hätte Saul doch nur noch kurz gewartet. Aber jetzt ist es zu spät. Samuel kommt zu ihm. Was hast du getan? Fragt er erzürnt. Ich habe auf dich gewartet, aber das Volk wurde so unruhig, weil du so lange weggeblieben bist. Da habe ich dann selbst das Opfer dargebracht, antwortet Saul. Denn sonst wären die Philister vielleicht schon gekommen, noch ehe geopfert worden wäre. Zornig sieht der Prophet den König an. Du hast töricht gehandelt, spricht er strafend. Und darum wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich aber einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Jener Mann wird König werden über Israel, und sein Königtum wird in Ewigkeit bestehen. Bereut Saul jetzt seine Sünde? Nein, denn er fürchtet Gott nicht. Darum hat er ihn verworfen. Aber sein Volk Israel verwirft der Herr nicht. Er denkt an seine Verheißung, und deshalb wacht er über seinem Volk. Jonathan, der Sohn Sauls, und sein Waffenträger nähern sich heimlich den Philistern. Als sie zu deren Vorposten gelangen, werden sie von ihnen entdeckt und hergerufen. Jonathan und sein Knecht steigen zu ihnen hinauf. Was dann geschieht, ist ein so großes Wunder. Zu zweit schlagen sie gleich 20 Mann. Ist Jonathan denn so stark? Nein, aber er fürchtet den Herrn. Und der Herr hilft ihm. Wenn man auf Gott vertraut, braucht man sich nicht zu fürchten. Die Philister erschrecken und fliehen. Saul hört, dass Jonathan deren Vorposten geschlagen hat. Da zieht auch er mitsamt dem Heer in den Krieg. Als sie das feindliche Lager erreichen, sehen sie, dass dort einer gegen den anderen kämpft. Es herrscht eine ungeheure Verwirrung. So schenkt der Herr an diesem Tag Israel den Sieg. Wieder etwas später kommt Samuel zu Saul und sagt: Der Herr hat mir gesagt, dass du die Amalekiter schlagen und alles, was dort lebt, töten sollst. Das ist Gottes Rache für alles Böse, das sie Israel bei seiner Wüstenwanderung angetan haben. Nichts sollst du leben lassen, was ihnen gehört, auch von den Tieren. Saul ruft das Volk zusammen. Mit einem mächtigen großen Heer zieht er gegen Amalek. Der Kampf bricht aus und die Israeliten siegen. Aber dann macht Saul wieder etwas, was er nicht darf. Er lässt Agag, den König der Amalekiter, am Leben. Dabei hatte der Herr doch gesagt, dass er jeden töten sollte. Außerdem nimmt er die besten Schafe und Rinder des Feindes mit nach Hause. Das darfst du nicht, Saul. Das weißt du doch. Oh, Saul weiß das schon. Aber er will nicht auf den Herrn hören. Ihm genügt der Sieg. Er meint, er brauche Gott nicht. Und er denkt, Samuel werde es wohl nicht bemerken. Aber da irrt er sich. Der Herr sagt Samuel, was geschehen ist. Da geht dieser zum König. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt, sagt Saul. Und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Fragt der Prophet mit ernster Miene. Oh, antwortet Saul leichtfertig. Die sind von den Amalekitern. Diese Tiere haben wir mitgebracht, um sie Gott zu opfern. Hör auf, unterbricht Samuel ihn. Denn heute Nacht hat der Herr zu mir geredet. Was hat er von Opfern, die nicht mit aufrichtigem Herzen dargebracht werden? Gehorchen ist besser als heuchlerisches Opfern. Du hast das Wort Gottes verworfen. Darum wirst du nicht mehr König über Israel sein. Daraufhin geht der alte Samuel zu dem gefangenen König Agag und tötet ihn. Danach läuft er zurück in sein Haus in Rama. Der Mann Gottes trauert sehr um den verworfenen König. Hier sehen wir das Leben eines vielversprechenden Königs. Aber es war ein Mann, der seinen Weg selbst bestimmte. Lass dich auf deinem Weg von dem Willen des Herrn leiten. Wähle durch Gottes Gnade den Weg von Samuel. Fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen.